Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Sachsen haben heute einen neuen Landtag gewählt. Klarer Sieger ist die CDU. Sie muss sich aber einen neuen Koalitionspartner suchen, denn die FDP hat nach den Hochrechnungen den Sprung über die 5%-Hürde verpasst und ist nun bundesweit an keiner Landesregierung mehr beteiligt. Überraschend stark hat die eurokritische AfD abgeschnitten, die erstmals überhaupt in einen Landtag einzieht. Die Linkspartei behauptet sich als zweitstärkste Kraft vor der SPD. Wohl wieder im Landtag auch die Grünen. Unsicher ist noch der Einzug der rechtsextremen NPD. Mit den neuesten Zahlen jetzt direkt aus dem ARD-Wahlstudio in Dresden, Jörg Schönenbaum.
Es gibt gleich zwei Paukenschläge heute hier in Sachsen. Die AfD zieht nicht nur zum ersten Mal in einen Landtag ein, sondern möglicherweise zweistellig. Und vermutlich ist es erst das zweite Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten an einer Landtagswahl teilnehmen. Das ist die aktuelle Hochrechnung von Infratest DIMAP. Sie sieht die CDU bei 39,3%. Das wäre das schlechteste Ergebnis in der sächsischen Geschichte. Die Linke verliert knapp 2 Punkte, 18,9. Für die SPD leichte Zugewinne, weniger als erhofft, 12,3. Die FDP klar draußen aus dem Landtag, 3,7. Die Grünen müssen nicht zittern, 5,8%, leichte Verluste. Die NPD bei 5,0. Wir sehen im Moment eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie den Einzug in den Landtag schafft. Die AfD bei 10,1%. Wenn es die NPD bei 5% am Ende ist, dann haben wir 6 Fraktionen im Sächsischen Landtag. Die CDU stärkste Kraft mit 58 Mandaten, aber weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Linke 26, SPD 17, Grüne 8, NPD kleinste Fraktion dann mit 7 und die AfD mit 14. In diesem Fall hätte die CDU 2 mögliche Koalitionspartner. Sie könnte mit der SPD eine klare Regierungsmehrheit erreichen, aber auch mit der AfD eine Koalition bilden. Sollte die NPD doch nicht in den Landtag kommen, käme auch rechnerisch ein schwarz-grünes Bündnis mit hinzu. Die Wählerwanderung von Infratest DIMAP zeigt, wo die AfD-Wähler herkommen. Der stärkste Zustrom von der CDU, rund 35.000 Wähler, das entspricht ungefähr 2 Wahlprozentpunkten. 3 gleich große Ströme von FDP, Linker und NPD. Die Wahlbeteiligung wird gegenwärtig auf knapp 49% geschätzt. Das heißt, die starken Ergebnisse für AfD und NPD sind auch von den Nichtwählern verursacht worden. Jetzt hier im Wahlstudio in Dresden die Runde der Spitzenkandidaten Stefan Raue.
Herr Tillich, Sie sind der alte und auch der neue Ministerpräsident, das kann man jetzt schon sagen. Aber Ihre Partei scheint ein bisschen gerupft, unter 40%. Haben Sie die Alternative für Deutschland, die über 10% erreicht nach der letzten Hochrechnung, haben Sie die unterschätzt?
Also ich bin sehr dankbar den Wählerinnen in Sachsen und Wählern, dass sie uns mit der Regierungsverantwortung für die nächsten 5 Jahre wieder ausgestattet haben. Das ist bei Weitem nicht selbstverständlich nach 24 Jahren auch erfolgreicher Regierungsarbeit. Und wir werden die nächsten Jahre das tun und wir werden uns einen Koalitionspartner suchen, mit dem wir auch gemeinsam für das Land etwas erreichen können. Und mit Sicherheit zählt dazu die AfD nicht.
Rico Gebhardt ist der Spitzenkandidat der Linken hier in Sachsen. Sie haben einen sehr warmen, fast kuscheligen Wahlkampf hier geführt. Mehr Lehrer, mehr Polizisten hört man auch nicht alle Tage von der Linken. War dieser Wahlkampf zu kuschelig? War er nicht hart genug? Denn Sie haben ja immerhin kleine Verluste erlitten.
Ja, wir haben leichte Verluste erlitten, das ist wahr, aber wir haben die CDU vor uns hergetrieben. Also die Forderung, die wir aufgemacht haben, hat die CDU dann übernommen und hat dann jetzt auch gesagt, sie wollen mehr Lehrer, sie wollen mehr Polizisten, sie wollen jetzt die Krankenhausfinanzierung verbessern und die Kulturräume wollen sie auch mit mehr Geld ausstatten. Also von der Seite her hat die Opposition genau das gemacht, was ihr Auftrag ist, nämlich den Finger in die Wunde zu legen und die Regierung vor sich herzutreiben. Und die Regierung hat zumindest in dem Falle angekündigt, dass sie das ändern will.
Martin Dulich ist der Spitzenkandidat der SPD hier in Sachsen. Leichte Gewinne, aber sie hat mit mehr gerechnet. 3. Platz, ist das hier das Schicksal der SPD in Sachsen?
Wir haben 3 Wahlperioden hintereinander bei 10% gelegen und man kann jetzt keine Wunder erwarten, sondern ich bin Realist. Ich habe gesagt, Schritt für Schritt. Und heute ist uns ein Schritt gelungen und wir haben zugelegt. Wir sind die einzige demokratische Partei im Sächsischen Landtag, die Zugewinne hat. Deshalb habe ich keinen Grund zur schlechten Laune.
Frauke Petry ist die Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland hier in Sachsen. über 10%. Das ist schon ein Überraschungsschlag, ein Paukenschlag, wie Jörg Schönborn gesagt hat. Glauben Sie, dass die CDU ihr Nein zu Koalitionsverhandlungen halten kann?
Nun, uns ging es darum, in den Sächsischen Landtag einzuziehen, nachdem wir es bei der Bundestagswahl nicht geschafft haben, in Berlin im Parlament zu sitzen. Wir wollen uns dauerhaft etablieren und man sieht an den Wählerwanderungen, dass viele CDU-Unterstützer der Partei ihre Unterstützung entzogen haben und stattdessen zu uns gekommen sind, weil wir eben die Themen, die auch Herr Gebhardt gerade schon angesprochen hat im Wahlkampf, wie mehr Lehrer und eine bessere Polizeireform als die jetzige angesprochen haben, weil das die Themen sind, die die Bürger wirklich stören und bei denen sie Verbesserungen von der Landesregierung erwarten. Und insofern haben wir natürlich auch den Bonus einer neuen Partei gehabt, die sich noch nicht verantworten musste für 5 Jahre, in denen es nicht so gelaufen ist für die Bürger, wie die Bürger es sich erhofft haben. Aber wir wollen dieses Vertrauen nutzen und wollen konstruktive Politik machen.
Antje Hamenau ist die Spitzenkandidatin der Grünen hier in Sachsen. Sie sind bei unter 6% gelandet, hatten aber ganz offen gesagt, also mit 7-8% rechnen Sie schon. Hat vielleicht die schwarz-grüne Perspektive hier in Sachsen, dass die Ankündigung, dass man gerne in eine Koalition mit der CDU gehen möchte, hier die Klientel verschreckt?
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wir werden das Wahlergebnis in aller Ruhe auch mal auswerten bei uns. Es wird ein Bündel von Gründen geben, fürchte ich, dass wir uns dann eingestehen müssen, warum wir nicht noch stärker geworden sind, wie wir es auch vorhatten ursprünglich. Aber wir haben leichte Verluste hinnehmen müssen. In diesen schwierigen Zeiten, wo in einem Sommerwahlkampf entweder ältere Leute an den Stand kommen und Angst haben, dass es Krieg mit Russland gibt, oder aber jüngere Leute an den Stand kommen und sagen, naja, wir haben jetzt Urlaub, was wollen wir jetzt über Landespolitik reden, ist es eben nicht leicht, sich als Programmpartei auch wirklich stark durchzusetzen.
Volker Schimanski ist der Spitzenkandidat der NPD hier in Sachsen. Sie haben im Wahlkampf sehr stark und sehr vehement gerade die Alternative für Deutschland bekämpft. Wird das auch im künftigen Landtag so sein?
Also ich hoffe auf ein spannendes Konkurrenzverhältnis in den nächsten 5 Jahren mit der Alternative für Deutschland. Es ist ja richtig, dass es in einigen Bereichen doch Themenüberschneidungen gibt. Wir sind allerdings konsequenter auf diesem Gebiet. Die AfD fordert ja unter anderem ein Arbeitsrecht für Asylbewerber. Das kommt für uns natürlich nicht in Frage. Das heißt, wir werden eine Mischung aus seriöser und radikaler Politik in den nächsten 5 Jahren im Sächsischen Landtag betreiben.
Letzte Frage an Herrn Tillich. Wann geht es los mit Sondierungs- und Koalitionsgesprächen?
Es gibt einen klaren Fahrplan. Morgen werden sich die Parteigremien treffen. Danach wird es sicherlich eine, oder während der Parteigremiensitzung wird es eine Auswertung der Wahl geben. Und dann wird es in dieser Woche noch sicherlich die ersten Kontaktaufnahmen zu den potenziellen Koalitionspartnern geben.
Da werden wir darauf achten. Vielen Dank. Und ich gebe zurück zu Jan Hofer.
In Berlin blicken die Parteien schon auf die nächsten Landtagswahlen in Thüringen und in Brandenburg Mitte September. AfD, Grüne, Linke und SPD sehen sich dafür durch die Ergebnisse in Sachsen gestärkt. Beim Sieger CDU war aber auch Enttäuschung zu spüren, weil die angepeilte absolute Mehrheit nicht erreicht wurde.
Bei der CDU rühren sich die Hände höchstens beim Griff zum Glas. Der gewünschte Triumph ist ausgeblieben. Der Generalsekretär sieht in dem Ergebnis dennoch einen Erfolg.
Es ist zusätzlich ein gutes Signal für die Wahlen in 2 Wochen in Brandenburg und Thüringen. Jetzt gilt es für die CDU, den Blick nach vorne zu richten. Wir wollen auch dort erfolgreich abschneiden.
Gefasst bis resigniert fallen die Reaktionen bei der SPD aus. Der Parteichef konzentriert sich aufs Positive.
Wir freuen uns, dass jetzt endlich aus diesem 10%-Ghetto rauskommen. Ich meine, der Rest der SPD in Deutschland wundert sich wahrscheinlich, dass man nur mit so wenig Stimmen aus einer Wahl rauskommt. Aber in Sachsen, das ist ein schwieriges Thema.
Mehr erhofft hatte sich auch die Linkspartei, die sich damit tröstet, dass sie klar vor der SPD liegt.
Na, wir sind zum 4. Mal in Folge zweitstärkste Kraft geworden. Es ist für uns ein klarer Auftrag, Oppositionsführerin zu sein in Sachsen.
Ein Aufschrei der Erleichterung bei den Grünen drin immerhin, auch wenn die Vorsitzende zugibt.
Wir haben etwas mehr erwartet, aber bei leichten Verlusten ist ganz klar zu sagen, wir Grüne mischen im Sächsischen Landtag weiter mit.
Geschlossen fröhlich die AfD, die als einzige Partei ein Wunschergebnis einfährt.
Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, denn es zeigt, dass die AfD als Partei jetzt endgültig angekommen ist in der deutschen Parteienlandschaft.
Doch koalieren will die CDU mit ihr auf keinen Fall. Das bekräftigte der Generalsekretär vor Bänken, die vielleicht auch deshalb so leer waren, weil keiner etwas anderes erwartet hatte.
Mit Zahlen und Fakten zur Sachsenwahl halten wir Sie auch bei tagesschau.de weiter auf dem Laufenden. In Berlin entscheidet sich zur Stunde, welche Waffen die Bundesregierung an die kurdischen Kämpfer im Irak liefern wird. In diesen Minuten wollen Verteidigungsministerin von der Leyen und Außenminister Steinmeier die Einzelheiten bekannt geben. Morgen kommt der Bundestag zusammen. Sein Votum ist aber nicht bindend. Die Waffen sind als Unterstützung gedacht für den Kampf der Kurden gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Zu den Beratungen in Berlin und live von dort Reinhard Becker.
Ja, seit 19 Uhr sitzen die Spitzen der Koalition und die zuständigen Minister im Kanzleramt zusammen, um abschließend zu besprechen, welche Waffen aus Deutschland an die Kurden geliefert werden. Das Spitzengespräch und die Bekanntgabe der Waffen musste einerseits unbedingt vor der morgigen Debatte und Abstimmung im Bundestag erfolgen. Andererseits sollte es nicht die Landtagswahl in Sachsen belasten oder gar beeinflussen. Auch im Kanzleramt weiß man, dass eine Mehrheit der Deutschen die Waffenlieferungen ablehnt oder mindestens skeptisch sieht. In diesen Minuten geben dann der Außenminister Frank-Walter Steinmeier und die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen bekannt, was vermutlich schon in den kommenden Tagen an die Kurden im Irak geliefert wird. Große Überraschungen sind nicht dabei. Es sind Handfeuerwaffen, also das Sturmgewehr G3, dann das Maschinengewehr G3, dann möglicherweise die dazugehörige Munition. Ob panzerbrechende Waffen dabei sind, wie die Abwehrrakete Milan, das ist noch die Frage. Fahrzeuge, auch gepanzerte Nachtsichtgeräte, Sprengfallen, Detektoren, Helme und Splitterschutzwesten, das alles werden die Minister jetzt jeden Moment darstellen, was geliefert werden kann, und zwar schon in den nächsten Tagen. Das wird dann jetzt, wie gesagt, jeden Moment erfolgen. Und beide Minister werden auch noch einmal klar sagen, dass diese Waffenlieferung an die Kurden auf gar keinen Fall ein Präzedenzfall für künftige bewaffnete Konflikte darstellt. Und sie werden auch betonen, dass die Bundesregierung sich die Entscheidung für diese Waffenlieferungen nicht leicht gemacht hat. In der Koalition geht man davon aus, dass die Entscheidung der Regierung morgen im Bundestag von einer breiten Mehrheit unterstützt und mitgetragen wird. Das Risiko, dass die Waffen irgendwann in falsche Hände geraten oder für andere Zwecke benutzt werden, ist der Bundesregierung dabei bewusst. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Russlands Präsident Putin hat sofortige Gespräche über eine politische Lösung der Ukraine-Krise gefordert. Dabei müsse über den staatlichen Status der Ostukraine verhandelt werden, sagte Putin in einem heute ausgestrahlten Fernsehinterview. Ein Kreml-Sprecher ergänzte, die umkämpften Gebiete sollten aber Teil der Ukraine bleiben. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs hat Kiew in der Nacht russische Fallschirmjäger ins Nachbarland überstellt. Die russische Armee ließ dafür ukrainische Soldaten frei. Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise will die NATO offenbar in Osteuropa stärker Flagge zeigen. Das Militärbündnis plane neue Stützpunkte im Baltikum, in Rumänien und in Polen sowie eine schnelle Eingreiftruppe, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der NATO-Gipfel kommende Woche solle den Weg dafür freimachen. In dem Strategiepapier werde Russland als Bedrohung der europäisch-atlantischen Sicherheit eingestuft.
In Pakistan sind bei neuen Protesten gegen die Regierung mindestens 3 Menschen getötet und mehrere hundert verletzt worden. Tausende Demonstranten hatten versucht, den Sitz von Premierminister Sharif in Islamabad zu stürmen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Anhänger der Opposition fordern seit längerem Sharifs Rücktritt. Sie werfen ihm Betrug bei der Parlamentswahl im Mai vergangenen Jahres vor.
In der Fußball-Bundesliga herrschte heute in den beiden Sonntagsspielen Torflaute. Freiburg trennte sich von Mönchengladbach torlos und auch in der Partie Mainz gegen Hannover fielen keine Treffer.
Dabei sorgte in Mainz Manager Christian Heidel für die Gesprächsthemen, denn Mainz 05 gab heute die Verpflichtung von gleich 5 neuen Spielern bekannt. 4 Offensivkräfte, darunter Alagui aus Berlin und Hofmann aus Dortmund. Die 05er in Rot-Weiß noch ohne diese Verstärkungen, mit Kuh und Christoph Moritz Gelegenheit zur Führung nach einer Viertelstunde. Die Gastgeber überlegen Shinji Okazaki auf Julian Baumgartlinger. So ging es in einer allenfalls durchschnittlichen Bundesliga-Partie in die Halbzeit. Wenige Höhepunkte auch in der zweiten Hälfte, klare Steigerung allerdings bei den Gästen aus Hannover, für die Keo Take die beste Möglichkeit vergab. Christoph Moritz rettet auf der Linie das 0:0 gegen 96. Immerhin hat Trainer Kasper Julmen ab nächste Woche 5 Spieler mehr zur Auswahl.
Die Tabelle. Leverkusen als einzige Mannschaft noch ohne Punktverlust an der Spitze. Dahinter der Liga-Neuling aus Paderborn vor Hoffenheim. Köln zweiter Aufsteiger auf Rang 4, gefolgt von Frankfurt, München und Hannover. Die zweite Hälfte wird angeführt von Mainz, dann Mönchengladbach. Wolfsburg auf Rang 12 vor Schalke, Freiburg und Berlin. Augsburg am Tabellenende noch ohne Punktgewinn.
Die deutsche Vielseitigkeits-Equipe wird Mannschaftsweltmeister bei den Weltreiterspielen in Caen. An der Seite von Ingrid Klimke, Dirk Schrade und Michael Jung ragt Sandra Auffarth mit Obgun Lovo besonders heraus. Das Paar aus Gander-Kese wird zudem neuer Einzelweltmeister. Nach Dressur- und Geländeprüfung an den Tagen zuvor zeigen die beiden im abschließenden Springparcours Klasse und Nervenstärke und bleiben fehlerfrei. Titelverteidiger Michael Jung gewinnt mit Fischer Rokana neben Mannschaftsgold heute Einzelsilber und hat mit Sandra Auffarth eine großartige Nachfolgerin gefunden.
Wie soeben bekannt gegeben wurde, wird Deutschland Panzerabwehrraketen an die Kurden liefern. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 1. September.
Die neue Woche beginnt noch relativ kühl und durchwachsen, aber von Westen steigt der Luftdruck langsam und die Sonne kommt häufiger zum Zuge. Dabei steigen auch die Temperaturen. In der Nacht gibt's noch Schauer, vereinzelt auch Gewitter, südlich der Donau Regen. Später werden die Schauer seltener und vor allem Richtung Norden und Westen klart es gebietsweise auf. Am Tag besonders von der Ostsee bis zum Erzgebirge teilweise kräftige Schauer und Gewitter, an den Alpen noch Regen, sonst auch mal Sonne, die sich Richtung Westen und Südwesten am häufigsten zeigt. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch, in Böen stark. Heute Nacht Temperaturen von 6 Grad an der oberen Donau bis 14 an der Nordsee. Morgen Werte zwischen 12 Grad im Chiemgau und 21 Grad in der Kölner Bucht. In den westlichen Landesteilen am Dienstag recht freundlich, während es Richtung Osten und Südosten noch wechselhaft bleibt. Am Mittwoch wird es dann wärmer und am Donnerstag auch fast überall freundlicher, wobei im Süden noch Schauer unterwegs sind.
Um 21.45 Uhr meldet sich Karen Mioska mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen zur Landtagswahl in Sachsen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.